Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen am Mikrofon. Guten Tag. Glaube, Geld, Krieg und Liebe. Eine gefährliche Liaison. Um die geht es in Robert Lepages neuem Stück, gerade zu sehen an der Berliner Schaubühne. Zu diesem Bündnis gesellt sich hier heute noch der Betrug hinzu. Konkret geht es um mehrere Gemälde von Van Gogh, die nun als Fälschungen enttarnt worden sind. Und heimgekommen ist Otto Dix nach Gera. Dort eröffnete gestern eine neue Dauerausstellung. Ist das Kultur, also kann das weg? Das fragen gerade knapp 20.000 Menschen, die eine Petition unterschrieben haben und damit den Fernsehkultursender Dreisat retten wollen. Der im September veröffentlichte Entwurf zum Reformstaatsvertrag sieht vor, 4 Spartenkanäle im Fernsehen und 20 Radiosender zusammenzulegen oder zusammenzustreichen. Noch befindet sich alles in der Anhörungsphase. Danach müssen die Länder noch abstimmen, bevor die Reform dann im Sommer nächsten Jahres in Kraft treten kann. Bei den Kürzungen ist auch davon die Rede, den 3-Länder-Spartensender Dreisat ganz oder teilweise mit dem Fernsehsender Arte zusammenzulegen. Die Petition mit unterschrieben hat auch der Theaterregisseur Ersan Montag. An ihn ging die Frage, wie dramatisch wäre eine solche Fusion Ihrer Meinung nach?
Also Dreisat und Arte sind ja 2 komplett unterschiedliche ästhetische Ausrichtungen von Kultur und haben einen jeweils sehr unterschiedlichen Schwerpunkt. Arte hat beispielsweise einen größeren Schwerpunkt auf klassische Musik und bei Dreisat gibt es viel mehr auch über Alltagskunst oder über Theater insbesondere Berichterstattung. Also die beiden Sender in einen Topf zu werfen, das ist eine Lüge. Also das, im Grunde will man Dreisat abschaffen und erzählt den Leuten, dass wir das ja in Arte aufgehen können. Das wird aber nicht stattfinden.
Klar wäre ja bei einem solchen Szenario einer Zusammenlegung von Dreisat und Arte, dass nicht alles, was eben jetzt auf Dreisat noch zu sehen ist, weiterhin zu sehen wäre. Was würde das denn konkret für Theaterproduktionen bedeuten? Müssten die Ihrer Einschätzung nach als allererstes dran glauben, sind natürlich Spekulationen.
Also die Berichterstattung über Theater im Fernsehen findet ja sowieso fast gar nicht mehr statt. Und Dreisat ist wirklich einer der letzten Sender, die regelmäßig mit Formaten da noch immerhin was entgegensetzen, also dem Zerfall entgegensetzen. Beispielsweise durch die Aufzeichnung von Stücken beim Theatertreffen. Mhm. Es gab früher den Theaterkanal, der wurde weggespart. Dreisat ist im Grunde das letzte Refugium für die Berichterstattung über Theater. Und das ist für uns Theatermachende eine Hiobsbotschaft. Das hätte natürlich auch Konsequenzen, weil Theater erzählt sich halt nicht nur über das, was wir dort vor dem Publikum machen, sondern über die Rezeption, über die Weitererzählung. Und das ist ein ganz wichtiger Akt auch, dass man das Theater am Leben erhält. Wir erleben es ja sowieso schon in der Kritik, in den Zeitungen, die nach und nach die Kritik einstampfen, verkürzen, wegstreichen. Und jetzt auch noch dieser große öffentlich-rechtliche Strich durch die Rechnung. Das ist für uns Theatermachende echt ein Schock. Und deswegen sind wir auch so alarmiert und reagieren da extrem allergisch drauf.
Der von Ihnen erwähnte Theaterkanal des ZDF, den gibt es ja schon seit 2011 nicht mehr. Dreisat argumentiert jetzt, in der jüngeren Vergangenheit sei der Marktanteil ja sogar ausgebaut worden auf 1,2%. Das sind rund 5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Allerdings dürfte dieser Zuwachs ja nicht unbedingt an den gezeigten Theaterproduktionen liegen, sondern an anderen Inhalten wie Spielfilmen etwa. Erleben wir da gerade eine Verschiebung der Akzeptanz, was den Kulturbegriff anbetrifft, im öffentlich-rechtlichen Programm?
Ich meine, der Öffentlich-Rechtliche hat ja auch einen Bildungsauftrag. Also wenn es nur noch um Einschaltquoten und um Erfolg geht, dann kann man gerne über die Depression von Justin Bieber berichten, dann haben sie hohe Einschaltquoten. Aber das kann doch nicht der Auftrag sein. Und wir müssen dem etwas entgegensetzen. Es ist wichtig, dieses Angebot am Leben zu erhalten, unabhängig davon, nach welchen Marktlogiken das funktioniert. Also die Berichterstattung, die Auseinandersetzung mit Kultur, die Dokumentationsdimension, die Kritiken, die diskursiven Programme, die sind notwendig für eine Gesellschaft, die sich über eine Kultur definiert. Und wir sind nun mal eine Kulturnation. Das Leben braucht eine Qualität. Die Qualität muss gepflegt werden. Und dazu gehört halt auch die Berichterstattung. Dazu gehört auch die Rezeption. Und in einer Demokratie müssen wir uns das erlauben. Und wir müssen dafür auch Geld ausgeben. Unsere letzten Kanäle wegzustreichen, wo wir noch mit der Gesellschaft in Kommunikation treten können, ist für uns echt alarmierend.
Ja, wenn eine Kommunikation mit der Gesellschaft auf diesem Wege Ihnen nicht mehr so möglich erscheint, sollte die Kultur lieber auf andere Plattformen als die Öffentlich-Rechtlichen ausweichen?
Nee, das ist also ja klar, da wird es dann auch zwangsläufig stattfinden, aber so unendlich viele Kanäle gibt es da nicht mehr. Und wir müssen diese gepflegten Kanäle am Leben erhalten, weil da geht's ja auch um gepflegten Journalismus. Und wir müssen diese Kanäle verteidigen. Wir haben das in Belgien mitbekommen, wir haben es in Frankreich mitbekommen. Und die Konsequenz ist, dass die Theater tatsächlich am Ende keine Zuschauer mehr haben. Und damit verschwindet eine komplette Kulturpraxis. Und das haben wir bereits beobachtet. Und das sollte uns in Deutschland nicht passieren. Also wir KünstlerInnen und die Berichterstattung, wir sind verzahnt. Wir sind zwei Seiten der Medaille und es geht nur im Zusammenspiel. Und ich befürchte ganz große Konsequenzen für die Kulturpraktik des Theaters und auch andere Kulturpraktiken, wenn die Berichterstattung weiter eingeschränkt wird.
An die 20.000 Kulturschaffende haben eine Petition gegen eine mögliche Zusammenlegung von Dreisat mit Arte unterschrieben. Darüber sprach ich mit dem Theaterregisseur Ersan Montag. In Deutschlandfunk Kultur können Sie zum gleichen Thema heute Abend in Fazit übrigens die Schriftstellerin Sibylle Berg hören. Nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, auch die Kultureinrichtungen müssen sparen. In Berlin plant der Senat erhebliche Einschnitte, unter denen vor allem das Programm zu leiden hätte. Noch trotzt die Berliner Schaubühne den Kürzungen, unter anderem mit einem fünfstündigen Theaterabend mit dem franco-kanadischen Regisseur Robert Lepage. Lepage ist bekannt für das Verarbeiten welthistorischer Ereignisse. Nun hat er mit dem Ensemble über ein Jahr an einer Stoffentwicklung gearbeitet, die vor allem deutsche Seelenzustände und Abgründe erkundet. Glaube, Geld, Krieg und Liebe. Eberhard Spreng war bei der Premiere dabei.
Was ist schon die Zeit? Was Vergänglichkeit, wenn das Leben des Menschen durchströmt wird von Energien, die weit über seinen Tod hinausreichen? Fragen wie diese stellt man sich in Lepages Arbeit an der Schaubühne immer wieder. Denn hier kreuzen sich die Lebenslinien vieler Figuren quer durch die Epochen und Zeitmoden vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum aktuellen Krieg in der Ukraine. Robert Lepage hat diese Lebenslinien in vier Akten organisiert. Dabei stehen Glaube, Geld, Krieg und Liebe für die vier Kartenfarben Kreuz, Karo, Pik und Herz. Den Anfang macht Kreuz, der Glaube, zum Einstieg in eine große, epische Reise durch Leiden und Leidenschaft, Zufall, Irrungen und Wirrungen. »1945. An einer Klosterpforte hat jemand ein Neugeborenes abgelegt, im Vertrauen auf die Fürsorge der Ordensschwestern. Deren Glaube und ihre Pflicht zur Bewahrung der Schöpfung rettet das Mädchen mit dunkler Hautfarbe, das in diesem Theater der magischen Wandlungen nur wenige Momente später als junge Frau in die Welt entlassen wird. Eine Weise, der ihre Herkunft lange verborgen bleiben wird.« Alina Simbay-Strehler spielt sie als meist strahlende, von unbedingtem Lebenswillen getragene, zentrale Figur der Inszenierung. Lepage schafft in diesem ersten Akt ein mit raschen Wandlungen und magischen Bildfindungen geradezu süffiges, berührendes und entzückendes Theater, wobei vier drehbare Monitore zugleich Landschaften hinter Zugfenstern, Kaffeehausfenster, Bücherwände oder andere Inneneinrichtungen wie aus dem Nichts hervorzaubern. Auch tauchen auf ihnen immer wieder die vier Spielkartenfarben auf. Aus ihnen sprudeln die Urtriebkräfte des Lebens.
Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie.
Jeanne Moreau hatte im legendären Film Jules et Jim von 1962 vom Tourbillon de la vie gesungen, vom Strudel des Lebens, der als Kernmetapher der Aufführung verstanden werden kann. Das war in einer existenzialistischen Nachkriegszeit, in der man an die Selbsterfindung und Verantwortung des Menschen glaubte. Dieser Leichtigkeit des Seins im ersten Akt muss der bittere Ernst der neurotischen Lebenswirklichkeit folgen. Nun verkörpert Stefanie Eid, die Erbin eines in der Nazizeit reich gewordenen Unternehmens, erlebt ein Ehedesaster, verfällt in Spielsucht.
Anfangs fühlte sich das wie eine ganz harmlose Angewohnheit an, aber nach und nach wurde daraus ein manischer Zwang, der mich in eine ziemlich komplizierte Familiensituation gebracht hat.
Später wird Stefanie Eid eine blasierte Agenturbetreiberin verkörpern, die einem homosexuellen Paar bei der Erfüllung des Kinderwunsches hilft, indem sie für teures Geld eine Leihmutterschaft organisiert. Obwohl Robert Lepage auch hier Szenen größter theatraler Einfachheit und Klarheit inszeniert, meandert der große epische Strom seiner fünfstündigen Aufführung nun in etwas seichteren Gefilden. Christoph Gavender spielt im dritten Akt Krieg unter der Herrschaft des Pikblattes, einen traumatisierten Afghanistan-Veteran. Bastian Reiber und Dami Avdic spielen, nachdem das Herz Ass aufgeleuchtet hatte, also in Liebe, ein verdruckstes Homosexuellenpärchen, das sich um perfekte Schwangerschaftsbedingungen der ukrainischen Leihmutter sorgt.
We were wondering about the cigarette package at your husband's pocket.
Es kommt, wie es kommen muss. In das schicke Regenbogenfamilienprojekt bricht der Beginn des Ukraine-Krieges ein. Es kommt zur Trennung, aus dem queeren Projekt wird nichts und heteronormative Handlungsmuster weisen in die krisengeschüttelte Zukunft. Nehme man die Plots in dieser aus Ensemblearbeit entstandenen Erzählung für bare Münze, man könnte da ein ziemlich konservatives Geschlechterbild ausmachen. Je mehr die Figuren aber als Archetypen verstanden werden, als Bilder und Metaphern, umso mehr wird aus der Unternehmung ein altes Märchen in zeitgenössischem Gewand. So viel altmodischer Glaube in die Kraft des Theaters hat im postdramatischen Deutschland Seltenheitswert.
Glaube, Geld, Krieg, Liebe. Eine Stückentwicklung von Robert Lepage an der Berliner Schaubühne, gesehen von Eberhard Spreng. Gestern, am 3. Oktober, wurde in Gera eine neue Dauerausstellung eröffnet. Das Datum ist dabei kein Zufall, denn zu DDR-Zeiten fehlte der Stadt das Geld, um ihren großen Sohn Otto Dix gebührend feiern zu können. Das also wird nun symbolträchtig nachgeholt. Neben Originalbildern des Malers sind fortan auch Installationen mit Licht, Immersives und Filme zu sehen. Endlich. Denn über die Präsentation der Ausstellung hatte es im Vorfeld immer wieder Streit gegeben mit dem wichtigsten Leihgeber, der Dick-Stiftung in Vaduz. Nun aber hat sich alles gefügt. Anja Reinhardt.
Jeder Designer hat heute einen Signature-Stil, jedes Restaurant einen Signature-Dish. Bei Otto Dix sucht man sowas vergeblich, jedenfalls wenn man das Gesamtwerk betrachtet. Er war ein Unzeitgemäßer. Malte expressionistisch, neusachlich oder veristisch. Er wollte nicht zur Marke werden oder, wie Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar und ausgewiesene Dix-Expertin, es formuliert, er war sich immer selbst auf der Spur. Sie führt durch die neue Ausstellungsinstallation in Gera.
Das ist eben hier die erste Themeninsel auf der einen Seite, das Jugendwerk, das in Gera direkt entstanden ist, noch ganz impressionistisch, manchmal auch ein bisschen ungelenk. Und dann das Frühwerk, das er schon unter Einfluss des zeitgenössischen Expressionismus in Dresden. Und da merkt man, hier ist ein großer Qualitätsunterschied. Er hat einen Riesenschritt raus aus Gera gemacht.
Hübsche, aber doch etwas harmlose impressionistische Versuche hängen giftig gelb-grünen Landschaften mit Kohlköpfen und expressiven schwarzen Nachtbildern gegenüber. Hier deutet sich das Spiel mit dem Grotesken schon an. Ironische Heimatliebe, überzogene Folklore und Skepsis gegenüber eigentlich allem. Auch gegenüber dem Ersten Weltkrieg. 1915 meldet sich Dix freiwillig an die Front.
Aber er weiß haargenau, was er ist, nämlich Kanonenfutter. Und macht das mit so einer sarkastischen Geste und so einer primitiven Malerei.
Das Selbstbildnis als Schießscheibe zeigt den Maler in grüner Uniform und Kappe, den Mund leicht spöttisch verzogen. Dix hat ausdrücklich Ja gesagt zur Front, aber nicht aus Begeisterung. Der Krieg war eine scheußliche Sache, sagte er später, aber trotzdem etwas Gewaltiges. Das durfte ich auf keinen Fall versäumen. Er zeichnet hunderte von Blättern, die ihm später als Vorlage für einen Werkzyklus über das Grauen in den Gräben dient.
Schreckensbilder, wo er Leben und Sterben der Soldaten im Krieg darstellt, aber auch den Tod im Krieg, bis hin hier zu diesem eindrücklichen Schädel, aus dem die Würmer kriechen, aber eben auch den Alltag der Soldaten, Nachtseinsatz, also ganz unterschiedliche Aspekte. Verwundete zeigt er in ihren Schmerz.
Das heutige Hauptwerk über den ersten Weltenbrand, das Triptychon Der Krieg, hängt im Dresdner Albertinum. In Gera ist es als originalgroße Projektion zu sehen, wie auch einige andere seiner bekanntesten Bilder. Eingebettet ist das alles in eine stimmige Ausstellungsarchitektur, die den kraftvollen Gestus von Dix Malerei aufgreift. Das alles schafft schon eine beeindruckende Nähe zum Künstler, dem man hier außerdem in historischen Filmdokumenten bei der Arbeit zuschauen kann.
Otto Dix in der Druckerei der Hochschule.
Das ist ein Abenteuer. Natürlich habe ich immer den Wunsch, wenn ich fertig bin hier, jetzt will ich sogar eigentlich von vorne anfangen.
Die Architektur der Orangerie in zwei Flügel erweist sich zudem als Vorteil, um den Bruch, den der Nationalsozialismus für Dix bedeutete, hervorzuheben. Hier hängt das altmeisterlich, aber grell gemalte Loth und seine Töchter von 1939. Im Hintergrund das brennende Dresden.
Am Anfang des Zweiten Weltkriegs antizipiert er bereits das Ende, also eine großartige künstlerische Vision. Und er ist ja geschockt über den Zustand Dresdens nach 45, es erinnert ihn an Pompeji.
Sein geliebtes Elbflorenz wird Otto Dix, der seit 1936 am Bodensee lebt, wo er es zum Kotzen schön findet, auch nach dem Krieg jedes Jahr besuchen, um dort zu arbeiten. Diese einzigartige deutsch-deutsche Künstlerbiografie bekommt viel Raum. Es hätte auch noch mehr sein können. Denn gerade hier in Gera, wo der Zuspruch zur AfD höher als im thüringischen Schnitt ist, soll Otto Dix zur Identifikationsfigur werden, als Unangepasster, der sich keiner Ideologie angedient hat.
Ich kenne keinen zweiten Künstler, der wirklich aus der Arbeiterklasse kommt, wirklich von unten und von außen und im Kronzeuge des frühen 20. Jahrhunderts der Weimarer Republik.
Der Streit mit der leihgebenden Stiftung scheint mit dieser herausragenden Ausstellung beigelegt werden zu können. Jetzt muss Gera sein Dix-Erbe klug bewahren und weiterentwickeln.
Das Ausstellungsprojekt Otto Dix in Gera. Anja Reinhardt war das. Vor fast genau einem Jahr schrieb Schauspielerin Barbara Streisand in ihrer frisch veröffentlichten Biografie, Modigliani und Van Gogh seien ihre absoluten Lieblingsmaler. Grund genug, dass sich Streisand gleich mit mehreren Van Goghs eindeckte. Nun weiß man, es waren Fälschungen. Neben ihren ersteigerten Gemälden sind noch weitere Bilder betroffen. Auch bei ihnen soll es sich um falsche Van Goghs handeln. Ein klarer Fall für unseren Kulturchefreporter Stefan Koldehoff. Stefan, warum erfährt man gerade jetzt von diesen Fälschungen? Ist das Zufall oder doch etwas Strategie?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass im Moment in London in der National Gallery eine ganz große Van Gogh-Ausstellung mit vielen tollen Bildern aus Privatbesitz stattfindet. Und da werden sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Van Gogh-Museum gedacht haben, da versuchen wir mal ein bisschen Popularität abzugreifen und profitieren davon, dass dann auch unseren Forschungen ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und dazu gehört eben, dass eins der bekannten zwei Bilder, die Barbara Streisand besitzt, jetzt nicht mehr als originaler Van Gogh gilt.
Ist das das Bildnis einer Frau mit dunkler Farbe?
Genau, mit dunkler Haube. Und diese Frau hat sie 2011 bei Christie's ersteigert. Und zwar nachdem das Bild vorher vom Van Gogh Museum geprüft worden war. Man kannte bis dahin nur eine Schwarz-Weiß-Abbildung aus den 20er Jahren. Und dann war aber jemand aufgetaucht, eine holländische Familie, und hatte gesagt, hallo, wir haben dieses Bild seit langer, langer Zeit und wir wollen es jetzt versteigern lassen. Bitte prüft es doch vorher mal. Und im Van Gogh Museum hat man es auch für echt gefunden. Das ist dann also für etwas über 1 Million Euro umgerechnet versteigert worden. Und jetzt, vor kurzem, kam dann aber eine andere holländische Familie und hat gesagt, Moment mal, dieses Bild, das hängt bei uns und wir haben es 2011 auch nicht versteigert. Also wir wüssten schon gerne, was los ist. Also blieb nichts anderes übrig, als beide Bilder Seite an Seite zu vergleichen. Das ist dem Vernehmen nach geschehen. Und dabei stellte sich dann heraus, das 2011 versteigerte ist zwar sehr, 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 sehr ähnlich, bis in den Details, aber verschiedene andere Sachen stimmen auch nicht, unter anderem auch Pigmente, die man gefunden hat.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist genau diese Fälschung, von der wir gerade reden, Bildnis einer Frau mit dunkler Haube, zuvor auch mal im Besitz des Penthouse-Magazingründers Bob Guccione gewesen. Also bei solchen Vorbesitzern müsste man doch eigentlich frühzeitig hellhörig werden, oder?
Naja, man sollte zumindest meinen, dass die alle gute Kunstberater haben, die Bilder auf Herz und Nieren, wie es immer so schön heißt, prüfen. Aber was macht man denn, wenn so ein Bild tatsächlich nur als ganz schlechte Schwarz-Weiß-Aufnahme von vor 1928 bekannt ist? Da kann man nichts rauszaubern, da kann man nichts vergrößern, da kann man keine Schärfe reinbekommen. Und wenn man dann eben der Meinung ist, ja, das sieht genauso aus, das Ohr ist genauso komisch wie auf dem Foto und die Haare fallen genauso und der Kragen ist auch so, dann kommt man eben als Wissenschaftler zum Ergebnis, ja, das ist dieses Bild. Ja, war es aber eben leider nicht.
Wie ist es denn möglich, Stefan Koldehoff, dass Bilder von so Malergrößen wie Van Gogh, die in großen Auktionshäusern wie Christie's versteigert werden, nicht aufwendiger geprüft werden auf ihre Echtheit? Also bei der Frau mit Haube wurde man ja eben erst alarmiert, als ein anderer Sammler, Sie haben es gerade beschrieben, den Besitz des Bildes für sich beanspruchte. Warum nicht schon früher?
Amsterdam sagt dazu, es gab keinen Anlass zu zweifeln, dass das Bild echt war. Hätte man das getan, gezweifelt nämlich, dann hätte man auch die aufwendige Pigmentanalyse veranlasst, dann hätte man auch geguckt, auf was für einer Leinwand ist es gemalt worden. Da werden sogar Fäden gezählt, ob die Zahl mit denen übereinstimmt, die man von garantiert echten Van Gogh-Bildern gehört. Aber es gab eben vor der Auktion 2011 keinen berechtigten Zweifel und deswegen hat man das nicht gemacht.
Und es gab noch andere Van Gogh-Fälschungen, die sich in unbekanntem Privatbesitz befinden sollen?
Die sind auch jetzt öffentlich gemacht worden. Ein Bild, das richtig, richtig teuer wäre, wenn es denn echt wäre, auch in Privatbesitz, die Darstellung eines Restaurants in Paris, in dem Van Gogh zu Lebzeiten Bilder ausgestellt hat, und ein eher unwichtiges Aquarell eines Bauern, der ein Getreidebündel auf dem Rücken trägt. Da war auch länger schon bekannt, dass da einiges nicht stimmte. Also drei Werke und eins davon in ziemlich prominentem Besitz.
Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahrzehnten mit Van Gogh. Ist denn damit zu rechnen, dass noch weitere Fälschungen im Umlauf sind?
Ja, ich glaube schon, denn das Werkverzeichnis, also der Gesamtkatalog aller Van Gogh zugeschriebenen Werke, der stammt aktuell von 1970. Und da ist natürlich bis hin zur Digitaltechnik viel geschehen, mit dem man neu untersuchen kann. Das passiert auch einigermaßen systematisch, aber alle Ergebnisse sind immer noch nicht veröffentlicht. Kleiner Trost vielleicht, das Van Gogh-Museum hat auch schon mal in die entgegengesetzte Richtung veröffentlicht und ein Bild, das als Fälschung abgeschrieben worden war, dann doch wieder für echt erklärt.
Das Van Gogh-Museum in Amsterdam hat gleich mehrere Bilder als Fälschungen enttarnt. Darüber sprach ich mit Stefan Koldorhoff. Vielen Dank. Er hat den französischen Comic als Autor geprägt wie nur wenige andere, Pierre Christin. Gestern ist der Szenarist im Alter von 86 Jahren gestorben. An ihn erinnert mein Kollege Adalbert Zinjowski in den Kulturmeldungen.
Pierre Christin hat mit vielen namhaften Comiczeichnerinnen und Zeichnern gearbeitet und als Szenarist die Texte zu den Geschichten geschrieben, darunter für Jacques Tardy und Annie Götzinger. Zusammen mit Jean-Claude Mézières hat er die berühmte Science-Fiction-Reihe Valérien und Véronique geschaffen. Neben Weltraumabenteuern geht es dort auch um gesellschaftspolitische Themen, um ausbeuterische Systeme, gegen die sich vermeintlich Schwächere behaupten müssen. Und mit Philippe Aimont entstand Ost-West, eine autobiografische Reise durch die Welt des Kalten Krieges. Darin schrieb Pierre Christin:
Amerika, wo ich oft meine Koffer abgestellt habe, begeisterte mich und stieß mich zugleich ab. Die Länder des Ostens, die ich oft bereist habe, zogen mich an und bekümmerten mich. Damals war es sehr ungewöhnlich, beide gleichzeitig zu frequentieren, so breit wie die ideologischen Gräben waren. Dennoch habe ich genau das gemacht. In der Regel an Bord von heruntergekommenen Rostlauben, um in Frieden zu hausen und mir meine eigenen Gedanken machen zu können,
schrieb Pierre Christin über seine Arbeit. Die französische Kulturszene trauert um einen weiteren kreativen Kopf, der allerdings als Schauspieler in mehr als 70 Filmen deutlich sichtbarer war, Michel Blanc. Er war vor allem für seine Rollen als tollpatschiger Aufreißer in Komödien bekannt, etwa der Trilogie Les Bronzés. Für seine Leistung in Abendanzug gewann er bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis als bester Darsteller. Als Nebendarsteller im Politdrama Der Aufsteiger bekam Michel Blanc 2012 den französischen Filmpreis César. Das Kino, die Welt der Kultur und alle Franzosen werden ihn nicht vergessen, schrieb Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati. Unterstützung ohne Geldeinsatz, dafür aber mit viel Prominenz, bekommt US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Nachdem US-Popstar Taylor Swift angekündigt hatte, für die Demokratin zu stimmen, hat dies nun auch The Boss getan, also Bruce Springsteen. Die Ankündigung von Demokratenunterstützer Springsteen ist wenig überraschend, aber für Harris dennoch bedeutsam, gilt der Rockstar doch als die Stimme der Arbeiterklasse in den USA. Beim Frankfurter Surkamp Verlag steht eine große Umstrukturierung an. Er bekommt nämlich einen neuen Inhaber, Dirk Mörle, übernimmt im November sämtliche Verlagsanteile und wird zum Alleininhaber. Damit sind Ulla Unselt-Belkevich und die Familie Ströer bei Surkamp Geschichte. Mörle selbst hat angekündigt, die verlegerische Arbeit von Surkamp zu sichern und unabhängig zu halten. Für Beobachter zeigt der Verkauf, dass Surkamp derzeit unter wirtschaftlichem Druck stehe.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Siniawski. Vielen Dank. Israel setzt seine Luftangriffe und seine Bodenoffensive im Libanon fort und die EU-Länder machen den Weg frei für Zusatzzölle auf E-Autos in China. Bis hier war Antje Eilrung am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.